Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Eine neue Folge Lass uns reden. Herzlich willkommen zu unserem Debattenformat in ZDF Kultur. Wo immer Sie uns jetzt auch zusehen, im Livestream auf zdf.de oder auch auf Facebook. Herzlich willkommen und natürlich ein herzliches Willkommen hier auf der Buchmesse. Vielleicht sagen Sie mal kurz Hallo per Applaus, dass die Damen und Herren auch wissen, was hier los ist. Wunderbar. Wir besprechen heute das Thema Islam und Feminismus. Geht das zusammen? Und wenn ja, auf welche Weise geht das zusammen? Meine Gäste haben beide neue Bücher zum Thema vorgelegt. Sie ist alevitische Muslimin, Rapperin, Linguistin und Feministin. Yalla Feminismus heißt ihr Buch.
Yalla Feminismus.
Yalla, Entschuldigung. Dr. Rehan Shahin, a.k.a. Lady Bitray. Und zu meiner Linken die Soziologin und Feministin, die sich seit Jahren immer wieder in die Debatte einmischt, wenn es um Islam, Integration und Frauenrechte geht. Die unheilige Familie heißt ihr aktuelles Buch. Herzlich willkommen, Dr. Neshla Kelek. Frau Kelek, für Sie ist der Islam mitunter ein System der Unterdrückung. Das klingt danach, dass Islam und Feminismus, zumindest moderner Feminismus, gar nicht zusammenpassen.
Also es gibt muslimischstämmige Frauen, die sind ganz bestimmt feministisch, das gibt es. Aber wenn wir uns einen islamischen Staat uns genauer anschauen, es gibt da kaum Raum, kaum Möglichkeit, dass Frauen sich, vielleicht können sie sich einzeln zu Feminismus sich bekennen, aber dass sie eine Gruppe werden und tatsächlich auch für die Rechte der Frauen was tun können, können die Frauen nicht. Und das schaue ich mir ja auch genauer an, diese Werte, die in diesen islamischen Ländern gelebt werden, die der Frauen in der Sozialisation bereits gegeben wird. Und sehr, sehr viele nehmen diese Werte auch mit. Und ich behaupte auch, sogar mitten in unserem Land, also in Deutschland, nicht eine große Gruppe von feministisch muslimischstämmigen Frauen gibt.
Das heißt, wenn wir mal auf unser Land schauen, jemand wie Frau Shahin dürfte es nach dieser Lesart nur ganz, ganz selten geben. Sie bezeichnet sich als muslimische Feministin.
Nein, ganz, ganz selten habe ich nicht gesagt. Natürlich gibt es ganz viele Frauen, sogar unter den Aleviten sowieso sehr stark vertreten. Ich bin sunnitisch muslimisch, da ist es noch viel strenger, weil wir haben die fünf Säulen im Islam, wo ganz klar die Rolle der Frau vorgeschrieben ist. Da gibt es gar keine Möglichkeit rauszubrechen, wenn es traditionell gelebt wird. Und davon haben wir sehr viele Familien, die das tun. Die Aleviten sind da viel, viel, viel freier als wir, also sunnitische Frauen. Und dann muss ich aber sagen, die türkischstämmigen muslimischen Frauen sind auch noch mal, haben eine andere Möglichkeit in Deutschland, weil sie aus einem säkularen Land kommen. Seit 1923 hat die Türkei eine säkulare Gesellschaft, wo die Gleichberechtigung von Mann und Frau sogar in der Verfassung steht. Das hilft natürlich auch noch mal. Der Rahmen muss immer stimmen für eine feministische Bewegung.
Frau Shahin, es gibt tatsächlich viele Menschen, die sagen, mit dem Islam verbinden Sie nicht grundsätzlich, aber doch zu weiten Teilen patriarchale Strukturen. Mit einem modernen Feminismus geht das nicht zusammen. Was antworten Sie?
Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, dass wir nicht über den Islam sprechen sollten, weil es gibt islamische Communities, die sind unterschiedlich, die sind unterschiedlicher ethnischer Natur, ob wir von einem arabischen Islam sprechen, türkischen Islam, und dann gibt es auch noch unterschiedliche politische Bewegungen, und die darf man nicht irgendwie übersehen. Und ich finde es halt auch gefährlich, irgendwie vom islamischen Staat zu sprechen. Also welches Land meinen Sie genau? Und also das Problem der bisherigen Debatten um Islam und Feminismus und auch über das Kopftuch war, und da hat Frau Kelleck auch immer gut mitgemischt, dass es zu einseitig ist und zu undifferenziert und pauschalisiert. Was ich damit meine, wenn wir das Kopftuch als Beispiel nehmen, das ja sozusagen immer so das Vorzeigeobjekt für Feminismus oder andere rassistische Diskurse sind, wurde dieser Diskurs zum Kopftuch einseitig gefahren, insbesondere von Vertreterinnen der zweiten Welle der Frauenbewegung, Frau Ali Schwarzerer, Frau Nejla Kelek und andere, die gesagt haben, jahrzehntelang, das Kopftuch ist entweder Flagge des Islamismus oder Zeichen der Unterdrückung. Das kann man so nicht sagen, man muss differenzieren. Das Kopftuch ist im ursprünglichen Sinne patriarchalisch, ja, aber im Individuellen, also wenn eine Kopftuchträgerin das sozusagen positiv reclaimed und abändert, kann es sogar emanzipatorisches und feministisches Zeichen sein. Also es ist ein religiöses Zeichen, das Kopftuch ist ein Zeichen des Islam, aber wenn man genau hinguckt, was die individuelle Trägerin daraus macht, kann es alles sein. Es ist übrigens auch ein Integrationszeichen, weil viele Frauen, die ein Kopftuch tragen, sagen, hey, ich lebe in Deutschland, ich rede jetzt über das Kopftuch in Deutschland, ich würde gerne sogar eine Ganzkörperverschleierung tragen, aber das tue ich nicht, weil ich in Deutschland lebe und hier nicht negativ auffallen will. Ich mische das Kopftuch mit modischen, westlich-modischen Bekleidungselementen. Und ne, das ist eine der Facetten der Diversität des Kopftuchs.
Jetzt sind wir nach 3 Minuten schon beim Thema Kopftuch gelandet. Wollte ich eigentlich
müssen wir nicht, das war nur ein Beispiel, nee, wir können auch gerne über
Islam. Ist ja ein interessantes Beispiel, weil es geht ja jetzt, wenn wir mal auf dieser Metadiskussion, die Sie gerade angesprochen haben, bleiben. Ihr Vorwurf steht im Raum, Sie, Frau Kelleck, führten einen einseitigen Diskurs. Mhm. Yeah. Was antworten Sie?
Na, das ist ja auch interessant, dass sofort Thema Kopftuch reinkommt, wenn wir vom Feminismus sprechen, weil eigentlich hat Frau Şahin ja damit selber beantwortet, weil die Flagge des traditionellen Islam ist das Kopftuch. Und wenn da Frauen gibt, die es geschafft haben...
Oder Islam ist das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, dass, der Islam kann nur mit dieser Form, von dieser Rolle von Frau, die sich eben nicht ebenbürtig fühlt und fühlen darf und sehen darf mit dem Mann in der Öffentlichkeit, weil es geht ja nur um die Öffentlichkeit, wem sie gehört. Und sie gehört nicht in die Öffentlichkeit, sie gehört in die Familie und sie gehört einem Mann, der zu sie genommen hat. Das ist die Form, das ist diese ideale Form, die in islamischen Ländern gelebt wird. Und ein Teil davon, dass sie, wenn sie das Haus verlässt, das Kopftuch tragen soll. Deshalb können wir leider nicht einfach das Kopftuch wirklich zur Seite schieben. Es macht sehr viel aus und dass so viele Frauen, es tut mir leid, Frau Şahin, ich finde das nicht, dass es wenig ist. Wir beobachten die letzten 10, 20 Jahre, dass es immer mehr Frauen sich dazu bekennen und glaube ich, da trennen wir unsere Sichtweisen auf dieses Phänomen. Sie sagen, es ist sogar ein Integrationsphänomen, so habe ich Sie jetzt im Buch verstanden. Und ich sage, es ist ein wachsender politischer Islam, ein Phänomen. Viele, die meisten bekennen sich als Identität zu einer islamisch-politischen Bewegung und setzen dabei das Kopftuch auf. Dass sie das dabei mit feministischen Gründen machen, das ist für mich nebensächlich. Die Tatsache ist, für welches Staatsmodell, Gesellschaftsmodell steht dieses Tuch? Und warum trägt diese Frau das Kopftuch?
Sie glauben also, Feminismus und Kopftuch, das ist unvereinbar?
Nein, es gibt ganz bestimmt, es gibt auch Frauen, die feministisch sind und sagen, jetzt erst recht trage ich das Kopftuch. Aber ich frage ja auch eine Frau, die plötzlich vegan ist, welche Motive hat sie? Sie steht für Tierschutz. Und dann frage ich eine Frau, warum haben Sie sich jetzt als Feministin für das Kopftuch? Da sagt sie, das ist meine Identität, ich stehe für eine islamische Gesellschaftsform. Dass die Frau sich verschleiern soll gegenüber einem Mann, dann sage ich, Moment mal, das sind aber sehr zwei verschiedene Motive und ich kann das eine nicht akzeptieren.
Können Sie es nachvollziehen?
Nein, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil Frau Kelleck, wie bekannt, wieder mal pauschalisiert. Werden wir mal konkret. Wir reden, wenn wir über das Kopftuch als patriarchalisches Zeichen sprechen oder das Kopftuch als Zeichen des, ich würde es auch nicht politischen Islam nennen, ich würde es Islamismus nennen, das gibt's. Ja, werden wir konkret, reden wir über das Kopftuch in Deutschland. Wann kann das Kopftuch zum Zeichen von Islamismus werden? Indem Frauen, da müssen wir so ein bisschen geschichtlich zurückgucken, in die Entwicklung von muslimischen Gesellschaften, sunnitisch-muslimischen Gesellschaften in Deutschland. Da wurden schon in den 70er Jahren Organisationen und muslimische Verbände gegründet, die 1:1 also einerseits, wenn wir DİTİB nehmen, eine Nähe zum türkischen Regime aufweisen und wenn wir zum Beispiel Milli Görüş nehmen, eine Nähe zu AKP-Politik von Erdogan aufweisen. Und interessant ist übrigens, dass die Milli Görüş-Bewegung, die IGMG-Bewegung, aus der ist die AKP-Bewegung entstanden. Also das muss man sich mal vorstellen. Und das ist eindeutig politisiert bis islamistisch, reaktionär. Und da ist das Kopftuch in keinster Weise ein Emanzipations- oder feministisches Zeichen.
Da stimmen Sie also zu?
Da stimme ich zu, aber ich stimme nicht zu, dass sie das pauschal für alle Kopftuchträgerinnen anwendet und von dem Kopftuch spricht und von dem Islam. Und ich habe Sie eben noch mal gehört, Sie sagen, in islamischen Ländern. Mhm. Also worauf beziehen Sie sich jetzt? Auf alle islamischen Länder? Da gibt es ja auch noch mal Unterschiede. Deshalb finde ich es immer wieder wichtig, den Fokus auf Deutschland zu setzen. Mhm. Und wenn wir über politisierten Islam sprechen, und ich gebe ihr auch recht, das ist ein bisschen das Problem in diesen Kopftuchdebatten. Dadurch, dass dieser Diskurs so einseitig geführt wurde, blieb so das eigentliche, also die eigentliche feministische Kritik am Kopftuch hinkt so ein bisschen hinterher oder völlig hinterher. Ne? Das Kopftuch wurde entweder als Flagge des Islamismus pauschalisiert oder dann nach meiner Dissertationsstudie haben sich dann jüngere, intersektional ausgerichtete Feministinnen sozusagen
daran... Sie haben über das Kopftuch promoviert, muss man
genau, dazu sagen. Ich habe meine Dissertation über das Kopftuch geschrieben und habe eine sozialwissenschaftliche Studie gemacht, wo ich Kopftuchträgerinnen in ihrer Lebenswelt begleitet habe, über Jahre hinweg befragt und auch fotografiert, wegen halt das äußere Erscheinungsbild. Da wollte ich mir, also mir war es wichtig zu gucken, hat das äußere Erscheinungsbild von Kopftuchträgerinnen mit den Weltansichten oder das Islamverständnis zu tun. Also ich finde, es steht und fällt mit der Undifferenzierung und mit der Überspitzung, die halt einiges kaputt macht. Und was ich auch an Ihnen kritisieren muss, Frau Kelleck, ist die Tatsache, dass Sie mit diesem einseitigen Diskurs, also Sie und Alice Schwarzer Fraktion, leider auch Rechtspopulistinnen in die Hände spielen und diese Narrative fahren. Das finde ich schade. Wir leben in einer Gesellschaft, die Post-Rechtsruck lebt, ja, wo wieder rassistische Anschläge normal geworden sind. Und gerade in dieser Gesellschaft, im Zuge der dritten Frauenbewegung und queeren Bewegung, müssen wir differenziert handeln, damit wir irgendwie nicht die Falschen gewinnen lassen.
Also es ist ja eine alte... Es ist ja eine alte Diskussion, wie muss man feministische Debatten führen, wie, welche Rolle spielt dabei Rassismus, wem spielt man in die Hände. Ja. Und wenn wir über Pauschalisierung reden, ich zitiere mal kurz aus Ihrem Buch, die Familie ist das Haus des Islam, Frauen sind in diesem Haus Gefangene. Die Frau ist in der arabischen Kultur das verratene Geschlecht. Können Sie nachvollziehen, dass Ihnen Pauschalisierung manchmal vorgeworfen wird bei solchen Sätzen?
Ja, also allein zu sagen, was meinen Sie mit einer islamischen Staat und Sie haben gerade promoviert, da wundere ich mich jetzt wirklich, wie Sie auf die Welt schauen, das ist mir sehr eng und ja, das ist mir zu eng, weil es gibt 52, die sich selbst als islamische Länder bezeichnen und wir reden ja nicht von Tunesien, von Ägypten,
wir reden meistens
von islamischen Ländern und diese islamischen Länder, wenn wir sie genau anschauen, und das habe ich getan in meinem Buch, da stellen Sie fest, dass es über 45 Länder von 52 ein islamisches Familienrecht gibt. Und dieses Recht sagt ganz klar, was die Frau darf und was nicht. Sie ist, sie hat überhaupt keine Daseinsberechtigung nach diesem Rechtssystem. Sie braucht einen Vormund, dass sie überhaupt das Haus verlassen darf, dass sie irgendwas unterschreiben darf. Also sie ist ein rechtloses Wesen und deshalb bezeichne ich, genau das ist das Modell des Islam als Gesellschaftssystem, weil Islam ist nicht nur spirituelle Religion. Das haben diese Länder eben nicht geschafft. Das erlauben auch die Regierenden, die Diktatoren dort nicht. Sondern sie verlangen ganz klar, Gottesgesetze als normatives Gesetz, dass die Frauen das einhalten müssen. Und das ist leider durchweg, das sind über 1 Milliarde von Menschen, die unter diesem Konzept leben und auch leiden. Und dieser Luxus in Deutschland zu sagen, ach, ich trage mein Kopftuch und habe mit diesen über 1 Milliarde von Menschen diesem Konzept nichts zu tun, ich tue das aus meinem feministischen Grund und das haben die Deutschen zu erkennen und diese gerade bei dieser Frau nicht zu sagen, aber unterstützen Sie damit nicht diese faschistoide Systeme, weil Sie sprechen von rechte Entwicklung in Deutschland, was ist mit rechte Entwicklung in islamischen Ländern?
Aber wir können ja mal, welche meinen Sie?
Von denen erzähle ich doch gerade. Ein islamisches Familienrecht
Marokko,
ist ein...
Algerien, hallo? Wo? Welches Land
hallo?
Meinen Sie?
Kleinen Moment. Wenn ich von 45 Ländern spreche, dann gehören fast alles bis auf Türkei, Tunesien und 2, 3 afrikanische Länder, Moldawien und wie die heißen, die haben diese Gesetze abgeschafft. Die haben dieses Gesetz, ob sie das mögen oder nicht.
Ich glaube,
und danach leben diese Frauen. Und in diesen Ländern tragen überdurchschnittlich Frauen Kopftücher, dann muss ich doch das Verhältnis mir ansehen. Also welcher Rahmen schafft eine Regierung? Welche Möglichkeiten gibt eine Regierung der Frau? Und warum trägt sie da dort Kopftuch?
Frau Kelleck,
also ich kann das voneinander leider nicht trennen.
Wir müssen, glaube ich, so ein bisschen sortieren. Weil wir haben gerade über den Vorwurf der Pauschalisierung, ich sage jetzt mal im deutschen Diskursraum, so nenne ich es jetzt mal, gesprochen. Ja. Also, und der Vorwurf stand ja im Raum, dass Sie zu pauschalisierend hierzulande argumentieren würden. Und darauf wollten wir eigentlich Ihre Antwort hören.
Ja, das möchte ich auch. Wenn Frauen sich hier bewusst für ein Kopftuch sich entscheiden, bewusst für eine islamische Welt entscheiden, dann setze ich das im Verhältnis zu den Ländern, wo diese Menschen herkommen. Und dann schaue ich mir schon diese Herkunftsländer an und sage, Moment, da gibt es dieses islamische Familienrecht. Das möchte sie hier auch haben. obwohl sie hier in der Demokratie lebt. Wir können das nicht voneinander trennen, deshalb ist das überhaupt keine Pauschalisierung. Und wenn wir von Moscheebewegungen sprechen, und das sind für mich Bewegungen, und sie bestimmen in den Moscheen das Bild der Frau, das ist auch eine Bewegung, das ist überhaupt keine Pauschalisierung. Fast 900 Moscheen gibt es in Deutschland, wenn nicht sogar noch mehr. Da gehen Tausende von Menschen rein, nicht genug. Wir sind ja Gott sei Dank auch sehr viele Säkulare und andere, die nicht da reingehen. Aber die bestimmen ja die Stimmung, die bestimmen doch mit der Politik, Integrationspolitik, Migrationspolitik. Sie beraten die Politiker, so wie jetzt auch Frau Şahin, die alles relativiert, alles runterbricht. Ja, eigentlich steckt ja, wenn dann Diskriminierung von der deutschen Seite. Also sie beschäftigen sich eigentlich mit dem Verhältnis, wer darf als muslimisches Mädchen was tun und wie reagiert die deutsche Gesellschaft drauf. Und ich stelle die Frage, was macht die Familie dieser Frauen und Mädchen? Was wollen die von ihren Töchtern? Wollen sie, dass sie feministisch frei werden, selbstständig werden? Dieser Frage bin ich nachgegangen. Es ist sehr berechtigt, dass sie das tun. Ist es aber auch
also mein Vater
dass
will
ich
auch nicht, dass ich Feministin bin. Wenn ich ihm sage, dass ich Feministin bin, sagt er so, ach, Feminismus und Kommunismus, das ist doch vorbei. Das ist doch klar, dass eine Generation, die vor 40, 50...
Aber ich darf trotzdem diese Frage stellen. An all diese konservativen, reaktionären Familienstrukturen darf ich doch die Frage stellen.
Wenn Sie differenzieren.
Woher
aber Frau Şahin, ist es ja der Gegenvorwurf ist ja, dass die sogenannte Rassismuskeule daran hindert, dass man mit den Problemen sich wirklich auseinandersetzt.
Genau, also, das schreibe ich auch in meinem Buch.
So, gehen Sie zu lasch damit um, indem Sie sagen, pauschal Ihr Pauschalisierung vorwerfen. Wir drehen natürlich jetzt Metadebatten.
Nein, ich gehe nicht lasch damit um. Im Gegenteil, ich will es ja konkretisieren, dass diese Namen auch genannt werden. Wenn sie in die Luft sagt, der politische Islam, damit ist überhaupt nicht geholfen. Sie rechtfertigt sich ja die ganze Zeit. Also sie untermauert das ja sozusagen mit islamischen Ländern, sagt, das sind 45 islamische Länder, die sind eben nicht alle gleich. Ich möchte, dass das konkretisiert wird und genau genannt wird, welches Kopftuch genau gemeint ist. Und ich möchte Ihnen noch was sagen. Ich habe leider Ihr ganzes Buch nicht lesen können, aber ich habe den Abschnitt gelesen, wo es um die Kopftuchfrage an Schulen geht. Und ich möchte Sie fragen, haben Sie in Ihrer Studie, Sie haben ja anscheinend eine Studie auch dazu Befragungen gemacht, haben Sie also gezielt Frauen zum Kopftuch gefragt?
Also dann haben Sie das Kapitel gar nicht richtig gelesen.
Ich habe es ziemlich gut gelesen.
Ich bin im Vorstand von Terre des Femmes und wir haben eine Petition gestartet, wo wir der Meinung sind, dass gerade dieser politische Islam, von dem ich sehr stark spreche und sage, dass es die gibt, bereits in den Schulen anfängt und dass die Kinder das Recht haben, erstmal Kind zu sein, dass eine Schule eine Lernwerkstatt ist, dass sie dort ihre Fähigkeiten zu lernen hat und ein Kopftuch oder so eine Demonstration vom politischen Islam oder feministischen Islam dort nichts zu suchen hat. Alle Kinder sind dort gleich und das muslimische Mädchen hat das Recht, aus ihrem Leben, aus ihrer Fähigkeit, die sie hat, dass sie eine Ich-Werdung durchlaufen muss und darf. Und dafür ist die Schule dafür nichts anderes. Und das steht in dem Kapitel. Und
genau, warten Sie.
Sie sprechen
von
Frauen.
Ich
spreche von Kindern bis zum 14. Lebensjahr. Religionsmündigkeit haben wir in Deutschland. Da auf so ein Recht haben auch die muslimischen Mädchen.
Genau, in dem Kapitel gehen Sie auf das Kinderkopftuch ein. In dem Kapitel geht sie auf das Kinderkopftuch ein. Ich bin auch nicht für das Kinderkopftuch. Und es ist klar, dass wenn junge Mädchen das Kopftuch tragen, dass sie, also ich habe in meiner Studie halt auch die Frauen, die erwachsen waren, gefragt, seit wann sie das Kopftuch tragen. Da gibt es unterschiedliche, da gibt es einmal eine Anzahl, die das Kopftuch seit ihrer Kindheit tragen und sagen, ja, ich habe es halt nachgemacht, weil alle um mich herum das Kopftuch getragen haben. Oder eine Gruppe sozusagen, die sozusagen seit ihrer Pubertät das Kopftuch trägt und dann halt Frauen im Erwachsenenalter, die sich sozusagen nochmal mit dem Islam auseinandergesetzt haben. Man spricht da in der wissenschaftlichen Literatur auch vom sogenannten Neomuslima. Und mir ist bewusst, dass keine dieser Frauen hat gesagt, ich wurde von meinen Eltern dazu gezwungen oder meinen Eltern war das wichtig. Alle Frauen haben sozusagen gesagt, dass sie das freiwillig
Mädchen,
tragen.
Bitte sagen mir Sie Mädchen. Ich dachte, Sie sprechen jetzt von Kindern.
Genau. Also
alle
Frauen,
Mädchen sagen, sie haben das freiwillig getragen.
Warten Sie, ich habe die Frauen befragt und sie sagen, dass sie als Mädchen sozusagen das freiwillig getragen haben.
Aha,
mir ist bewusst, dass man das sozusagen, also Das stimmt natürlich nicht. Und ich bin auch gegen das Kinderkopftuch und ich bin auch dafür, dass Kinder, egal ob Jungs, Mädchen oder whatever, an einer Schule ihre Freiheit genießen und kein Kopftuch tragen müssen. Das ist aber ein anderes Thema. Worauf ich hinaus will, warum ich das anspreche, ist, dass sie in diesem selben Artikel, dann sozusagen den Übergang machen, also einmal die Situation an Schulen beschreiben, dass es wichtig ist, dass die Kinder Freiheit und losgelöst vom Elternhaus sich entwickeln können, finde ich genauso. Und dann aber in dem nächsten Satz genau auf Lehrerin eingehen, ne, dass eine Lehrerin mit Kopftuch ein ganz bestimmtes Frauenbild transportiert, kann man so sehen. Und dann aber sagen im nächsten Satz, das Kopftuch ist also Flagge des politischen Islam. Und da frage ich mich, dass Sie als Wissenschaftlerin, die ja nicht nur analytisches Denken, sondern auch Differenzierung gelernt haben sollte, das so pauschal sozusagen zu diesem Ergebnis bringen. Ja. Und also deshalb habe ich gefragt, ob Sie Frauen auch zum Kopftuch befragt haben, weil wie können Sie sowas behaupten? Weil
also
Sie haben
richtige
überhaupt gar
Analyse,
keine empirischen Belege.
Wahrscheinlich, Sie sagen, richtige Analyse, Argumentationskette sogar auch noch nachvollziehbar, aber Ergebnis zu pauschal.
Genau.
Was antworten Sie?
Also auch allein, wie Sie das Kapitel jetzt zusammengefasst haben, das kann
das ist so. Bringen Sie das Buch her.
Wir machen ja keine Buchexegese. Sie können sich gerne hier verbal weiter.
Ich sage zum Schluss im Kapitel, aus dem Grund, dass ein religiöses Symbol, dieses Kopftuch, grundsätzlich pauschal die Frau eigentlich entmündigt, indem man sagt, sie hat kein Recht, ihr Haare, ihr Körper in der Öffentlichkeit zu sagen. Das sage ich pauschal. Das ist ja das Motiv, warum eine Frau überhaupt ein Kopftuch tragen soll. Deshalb sage ich in der Schule, die Schule ist ein neutraler Raum. Weder die Lehrerin hat so ein Symbol in die Schule zu tragen, noch können die Kinder selber entscheiden, was für sie Emanzipation ist. Sie sollen erst mal an dem arbeiten, was sie können. Warum sind wir auf der Welt? Nicht, weil wir Allah dienen oder unserer Familie dienen, einer Religion, sondern wir dienen unserer Fähigkeit. Und das ist mir, das kommt mir zu kurz in muslimischen Familien und auch bei den Kindern. Auch die Jungs werden zu Wächtern erzogen. Sie haben keine Möglichkeit, ihre Fähigkeiten zu entdecken. Die Schule geht da auch viel zu weich.
Meinen Sie die Jungs oder meint ihr Jungs?
Ich meine muslimische Jungs.
Sie meinen alle Jungs? Alle muslimischen Jungs.
Alle muslimischen Mädchen, die mittlerweile in bestimmten Schulen zur Schule gehen, beeinflussen sich gegenseitig mit den Werten des Islam und schaffen es nicht. Wir haben ja Statistiken, die halt sagen, dass sie eben schlechtere Werte haben als andere, die individuell gefördert werden zum Beispiel. Das müssen wir uns alles ansehen. Und also Sie haben ein anderes Wissenschaftsverständnis als ich. Die Wissenschaft pauschalisiert, verallgemeinert, abstrahiert.
Wow. Ja. Seit wann das denn?
Aufgrund von Ergebnissen müssen Sie sich genauer damit beschäftigen, was Sie darunter verstehen. Ich weiß, dass mittlerweile Sozialwissenschaften auf einzelne Dinge nur eingeht und dort das stehen lässt. Das haben Sie mir auch immer früher vorgeworfen. Das machen Sie jetzt, dass Sie sich halt bestimmte Fragen stellen und nicht darüber hinaus abstrahieren. Ein Mädchen erzählt Ihnen was, das abstrahieren Sie und das müssen Sie verallgemeinern. Das nennt man Wissenschaft. Ja,
aber
und nicht Ihre persönliche Meinung da zusammen basteln und sagen,
im öffentlichen Diskurs ist ja eine gewisse Differenzierung durchaus angebracht, wie ich glaube, damit wir nicht Gefahr laufen, Stereotypen hinterherzulaufen. Wir versuchen das weiter auseinander zu klamüsern. Und ich glaube, ich komme Ihnen jetzt sogar zu Pass. Ich will nämlich den Erziehungswissenschaftler Toprak, der jetzt gerade auch in den letzten Tagen ganz viele Interviews dazu gegeben hat, zur Erziehung in muslimischen Familien. Und er sagt, in muslimischen Familien...
Ahmed Toprak.
Ah ja, okay. Auch Alevit.
Auch Alevit, genau. Ahmed Toprak, er sagt, das Ergebnis des Glaubens, und er versucht es zu verallgemeinern, aber er differenziert auch ein bisschen, ist eine Macho-Erziehung. Er sagt sogar, fehlende Integrationsfähigkeit liegt quasi im Islam mit begründet. Religion als Integrationshemmnis, so hat er es genannt. Mhm. Da würden Sie wahrscheinlich sofort Ihren Semmelrocke drunter setzen.
Ja, aber das ist ja Wissenschaft.
Ja, ich würde mir sozusagen die Studie angucken, auf was für Grundlagen er das behauptet. Und ich sage ja nicht, dass es dass es in islamischen Communities keine patriarchalischen Strukturen gibt. Im Gegenteil. Ich meine, dass die Art und Weise, diese Kritik zu üben und damit bestimmten Leuten in die Hände zu spielen und damit den gesamten feministischen Diskurs zu dominieren, problematisch ist. Und ich sage auch noch mal etwas zur Tokenisierung, dass weiße westliche Feministinnen der zweiten Generation der Frauenbewegung, Frauen wie Frau Kelleck und Sana Ramadani sozusagen instrumentalisieren für ihren Diskurs und damit sie sagen sollen, hey, hier, guck mal, das ist auch eine Muslimin, die muss das genau wissen. Ne? Also es ist eine eindeutige Instrumentalisierung von Personen. Ich lasse das mit mir nicht mehr machen. Also ich habe es eigentlich nie gemacht. Und das ist halt auch eine Haltung.
Das ist ja unglaublich. Darf ich
ja, was also sagen? Das ist halt eine Haltung, Frau Kelleck. Also das können Sie doch mitmischen. Ich meine auch, dass Sie im Vorstand von Terre des Femmes sind. Mhm. Und ich finde es auch krass, dass Terre des Femmes sozusagen mit dem Bundesministerium über das Kopftuch spricht. Ich bin gegen das Kinderkopftuch, aber Terre des Femmes ist keine objektive, neutrale Organisation. Bei allem Respekt vor der Arbeit.
Offiziell ist es eine Frauenrechtsbewegung, da kann man natürlich anderer Meinung sein, aber jetzt dürfen Sie natürlich antworten.
Und ich möchte noch was sagen.
Darf Sie erst auf diesen Vorwurf antworten?
Danke. Also, haben Sie denn keine Angst, dass Sie instrumentalisiert werden von Islamisten?
Klar.
Und die ganze rechte Bewegung, was in der islamischen Welt passiert?
Ich sorge dafür, dass ich es nicht gefahren werde.
Wie denn? Wie machen Sie das denn?
Unterschiedliche Art und Weise. Ich gucke mir an, wo ich Artikel veröffentliche. Ich gucke mir an, mit was für Menschen ich zusammenarbeite. Ich mache mir Gedanken, wenn Menschen auf mich zukommen, wie die Emma zum Beispiel, für welchen Diskurs ich ihnen nützen würde.
Moment.
Beispiel.
Ich möchte, Ihre Argumentation wird sehr wohl den ganzen Moscheebewegungen und den Islamisten sehr helfen und auch die Kopftuchträgerinnen, die wunderbar in eine Schule mit ihrem Kopftuch, die werden das alle nutzen. Davor haben sie keine Angst. Also ich habe davor Angst, dass sie dafür instrumentalisiert werden. Also wenn wir so Wissenschaft betreiben, dann können wir aufhören. Und dass die Moscheen verwenden, ich stelle meine Fragen. Ich darf, dass ich lebe in einem freien Land und sehe bestimmte Probleme und ich versuche diese Probleme mir zu erklären, woher die kommen. Und diese Möglichkeit habe ich hier und deshalb mache ich das. Aber dass zum Beispiel die Rechten das nutzen würden oder dass sie zum Beispiel nicht aufregt, dass die Moscheevertreter seit Jahrzehnten die Politik vertritt.
Warten Sie mal, Sie werden doch sogar von Tilo Sarrazin zitiert.
Ja, noch was aus dem Korb.
Genau, ich habe einiges noch.
Sehr schön, sehr schön. Aber warum haben Sie noch nie was dagegen geschrieben? Ich meine, die Gesprächspartner der Politik sind die Verbände.
Genau.
Und Sie unterwandern seit Jahrzehnten dieses Land mit Ihrem politischen Islam. Warum tun Sie da nichts? Warum ist das nicht Ihr Thema? Das ist das, was gefährlich ist.
So, jetzt möchte ich aber ganz kurz, damit wir hier nicht total...
Entschuldigung, da muss ich drei Sätze zu sagen.
Auf jeden Fall dürfen Sie.
Sie haben anscheinend überhaupt gar keine Ahnung, was ich bisher geschrieben habe. Und Sie haben auch anscheinend mein Buch nicht gelesen. Ich übe diese Kritik sehr wohl an islamischen Verbänden, an der Milli Görüş. Ich sage Muslimbrüderschaft. Ich sage, dass das der politisierte islamistische Zweig ist, dass das hochproblematisch ist und dass die Frauen, die dazu schweigen, dass das kein Feminismus ist und für mich auch problematisch. Das sage ich, aber das haben sie anscheinend nicht gelesen und haben keine Kenntnis dazu.
Der Vorwurf, ich würde gerne versuchen, irgendwie so ein bisschen bei den Themen zu bleiben. Also der Vorwurf, der im Raum stand, war, die Pauschalisierung hilft den falschen Leuten. Da kommen wir nochmal zurück. Da können Sie auch gleich nochmal darauf antworten. Aber tatsächlich, Sie haben jetzt gerade auch selber gesagt, Sie werden ja instrumentalisiert. Ne? Zum Beispiel AfDler, die Tweets erzeugen mit Zitaten aus Ihrem Buch. Das war auch schon immer so. Das ist ja der Vorwurf, der gerade kam. Wie gehen Sie damit um? Das ficht Sie ja auch. Also Sie wollen das ja nicht.
Mich interessiert das nicht. Ich habe mit diesen Leuten nichts zu tun. Ich kümmere mich um eine Rechtsbewegung innerhalb der muslimischen Gesellschaft. Die ist viel, viel stärker, viel extremer. Und wenn Sie sehen, wie rechte Bewegung innerhalb der deutschen Gesellschaft sofort nach Gesinnung gesucht wird, woher hat dieser einzelne Täter, diese Gesinnung überprüft wird, was sehr wichtig ist, was sehr, sehr wichtig ist, das müssen wir ja begreifen, warum er sowas macht. Das fällt ja nicht vom Himmel, so eine Gesinnung. Aber gleichzeitig Messerattacken, was wir seit Jahrzehnten hier auch erleben und in den letzten Jahren leider, auch die letzten 2-3 Jahren immer verstärkter, da wird nicht nach der Gesinnung gefragt. Und das ist für mich zu einseitig und das fördert die AfD.
Der Messerappell kam ja aus Bayern.
Nicht meine Frage, woher der politische Islam kommt, sondern dass wir Unterschiede, dass die deutsche Gesellschaft Unterschiede macht. Da kommt aus dem Osten und der Deutsche an sich ist ein Rechter, aber der Muslim wird pauschal als traumatisiert, der hat einen langen Weg, der ist hier Minderheit. Es werden ganz viele, besonders von der Sozialwissenschaft, leider sehr tendenziös mittlerweile. Es werden keine kritischen Fragen gestellt, sondern diese Leute werden gestärkt und sie machen einfach ihr Ding weiter und verkaufen einen Feminismus. Sie sind Verschleier, sie dürfen ihre Haare nicht zeigen und sagen, das ist Feminismus. Und da stehe ich zu Alice Schwarzer. Sie ist immer mein Vorbild gewesen.
Aber haben Sie gerade gesagt, der Deutsche an sich sei ein Rechter? So, das wäre ein gängiges Vorurteil?
Aber ja, das wird doch sehr...
Der Deutsche an sich sei ein Rechter. Das Vorurteil kenne ich aber nicht als gängiges.
Ach so, ich bitte Sie, die Medien leben doch davon, dass sie die deutsche Gesellschaft sich genauer anschauen, was aus dem Osten kommt und dass die Aufarbeitung nicht gelungen sei, dass alles, dieser Nazi-Geschichte immer noch in einem schlummert und da ist es jetzt bei dem Stefan B. oder Stefan H. Aber was ist bei dem Extremisten, der jetzt seine mit Allahu Akbar durch die Gegend zieht und rumschreit. Ja, aber warum wird das nicht analysiert? Darf ich die Frage nicht stellen, woher er kommt?
Das müssen klar. Sie doch auch fragen. Die Fragen müssen wir doch stellen. Die Frage ist, ob wir das zusammenmischen müssen, diese beiden. Vielleicht müssen wir diese beiden Faktoren und diese beiden Vorurteile gar nicht zusammen parallel, also müssen wir einfach getrennt voneinander behandeln. Das eine ist ja ein Problem, das andere ist ein anderes Problem.
Nein, Sie haben mich gefragt, sagen, die werden ob ich aber auch die AfD fördere. Ich habe gesagt, diese Unterscheidung, diese Unterscheidung, die in der Öffentlichkeit gemacht wird, fördert die AfD nicht meine kritische Frage, warum schreien so viele junge Männer Allahu Akbar und begehen diese Sachen. Und auch die verschleierten Frauen, die schreien auch Allahu Akbar. Also das scheint ihre Identität jetzt gewesen zu sein.
Alle verschleierten Frauen schreien Allahu Akbar.
Diese Gesinnung, die müssen wir uns genauer anschauen. Und zwar verallgemeinert und nicht zu Tode differenziert und zu Tode
Kultur
relativiert. Ja, das ist für mich sowieso keine Wissenschaft mehr.
Da werden Sie beiden sich auch, da bin ich mir jetzt schon einig, da werden Sie sich nicht mehr einig. Ich würde gerne, wir haben noch ungefähr so 5 bis 10 Minuten, schätze ich mal, übrig. Ich würde gerne versuchen, mal irgendwie ein bisschen konstruktiv in die Zukunft zu blicken. Denn das wäre ja das Hilfreiche. Ja. Also, Frau Kelleck war gerade dran, Frau Schein. Ja. Was schlagen Sie
endlich
vor?
Endlich darf ich auch mal reden.
Ja, endlich, Sie kommen ja sonst nie zu Wort. Nee. Was schlagen Sie denn, was schlagen Sie denn nun vor? Wir haben hier festgestellt, wir müssen, Sie wollen differenzieren, Sie wollen manchmal differenzieren. Was schlagen Sie denn nun vor? Wir sehen ja, Sie haben ja selber angesprochen, es gibt Probleme im politischen Islam, es gibt patriarchale Strukturen, nicht überall, aber es gibt sie. Ja. Also was tun?
Also ich glaube,
gerade aus feministischer Sicht, meine ich.
Genau, erstmal ist dieser kritische Diskurs wichtig. Also solche Debatten wie hier, die sind wichtig, dass man sich miteinander streitet, dass man gegenseitig die Ansichten austauscht. Und im politischen Sinne finde ich es wichtig, dass viel mehr sensibilisiert wird, neben Rassismus auch für islamistische Strukturen. Und dass PolitikerInnen nicht mit muslimischen Verbänden arbeiten, die sehr... größtenteils Muslimbrüderschaftsideologie-nah oder IGMG-nah oder DITIB-nah, die einfach ganz nah der türkischen Regierung stehen und problematisch sind. Also ich finde das im feministischen Sinne hochgradig problematisch. Und was mir auch nicht gefällt, ist, dass in diesem ganzen Diskurs, ich habe ja den Diskurs von Frau Schwarz und Frau Kelleck so ein bisschen versucht zu beschreiben, dass der islamische und muslimische Feminismus, der ja auch Tradition hat, global, international, mit TheoretikerInnen wie Laila Ahmed oder Fatima Mernissi, die auch teilweise Kopftuch tragen übrigens, aber auch größtenteils nicht, dass der bis jetzt immer unsichtbar gemacht worden ist. Also diese feministischen und islamfeministischen Diskurse gibt es ja. Es gibt Frauen, die sich kritisch feministisch mit heiligen Schriften des Islams, auch übrigens mit Christentum oder Judentum beschäftigen, das hinterfragen und auch patriarchalische Strukturen in islamischen Communities hinterfragen. Diese Frauen gibt's ja. Ich meine,
aber sie sind zu leise.
Ja, sie sind nicht zu leise. Es ist ein egozentrischer, feministischer, deshalb nenne ich es einen weißer feministischen Diskurs. Und diese Diskurse sind unsichtbar. Stattdessen hat man ein paar Leute, wo auch Frau Kelleck dazu gehört, die immer regelmäßig was dazu sagen. Und ich würde es für die Zukunft, um Ihre Frage zu beantworten, wichtig finden, dass wir diese undifferenzierten, pauschalisierten, meines Erachtens unfundierten Diskurse à la Nejla Kelleck endlich mal überwinden und einen feministischen, queerfeministischen, rassismuskritischen, empirisch belegten Diskurs führen, wie auch beim Klimawandel.
Mhm. Frau Kelleck, Sie sehen ja im politischen Islam den Ursprung vielen Übels, sage ich jetzt mal. Ich versuche es jetzt mal so allgemein wie möglich zu halten. Was schlagen Sie also vor? Islam abschaffen?
Nein, was heißt hier abschaffen? Also, wir müssen uns die Strukturen anschauen und ich habe das jetzt mit meinem letzten Buch wieder getan. Ich habe mir den Orient angeschaut, ich habe mir die Gesetzesgrundlage angeschaut, in der die Frauen seit Jahrhunderten, seit über 1000 Jahren mittlerweile leben. Sie haben ja auch in Ihrem Buch auf die historische Entwicklung ja auch hingewiesen. Das ist auch sehr wichtig, dass wir das tun. Was mir sehr fehlt ist, dass wir innerhalb der muslimischen Community, ob alevitisch, sunnitisch, schiitisch, dass wir unsere Unterschiedlichkeit nicht wertschätzen und sagen, sie macht das anders, aber es gehört zur Debattenkultur. Wir müssen unter uns tatsächlich eine Debattenkultur entwickeln und wertschätzen, dass wir anders sind und nicht uns bekämpfen. Und ich bin Ihnen dankbar, auch für dieses Podium und auch für viele andere Podien, wo wir kontrovers tatsächlich diskutieren können. Aber das geht nur, wenn wir uns dabei wertschätzen. Und dann
fühlen
auch
Sie sich gewertschätzt von Frau Schein?
Also natürlich...
Das ist meine Schokoladenseite, Frau Keller.
Ich möchte jetzt nicht sagen wertschätzen, aber es ist sehr wichtig, dass es Sie gibt, dass Sie jetzt so von der anderen Seite darauf hinweisen,
dass gestritten wird.
Ich mache es anders. Und Sie sind mir 100-mal lieber, oder Sie sind mir natürlich lieber als Streitpartnerin, als jemand jetzt, ein DITIB-Vertreter jetzt hier, obwohl mit dem, ich würde mit denen auch sehr gerne diskutieren, aber die laden mich nie in die Moscheen ein. Ich habe sehr, sehr oft den Vorschlag gemacht, dass wir doch mal darüber streiten könnten, warum jetzt das Kopftuch für DITIB plötzlich so wichtig ist, übrigens für 20 Jahren nicht. Vor 20 Jahren gab es auch DITIB-Moscheen da, trug man Kopftuch, wenn man sich zum Gebet gestellt hat. Und das ist eine spirituelle Form vom Kopftuchtragen. Und es hat sich halt entwickelt. Das ist ja auch in Ihrem Buch, hat einen großen Rahmen tatsächlich.
Haben Sie es gelesen?
Ich habe es quer gelesen. Oh, okay. Also besonders diese Stellen fand ich dann sehr bemerkenswert und wichtig. Wie gesagt, wir müssen uns gegenseitig wertschätzen, aufbauen und uns sagen, lad die ein, die streitet, die hat ein. Wenn wir uns bekämpfen, also wenn wir uns schon bekämpfen, dann wird es keine feministische Bewegung geben.
Können Sie das nachvollziehen, was Frau Kelleck sagt? Sie haben ja heftige Vorwürfe an Frau Kelleck. Wäre es Ihnen lieber, man würde jetzt sagen, also Sie nennen es den Feminismus der dritten Welle, dass man einfach sagt, wir behalten uns jetzt diesen modernen, in Anführungszeichen, Feminismus vor und Frau Kelleck soll bitte entweder einschwenken oder, wie Sie sagen, nicht mehr so oft im Diskurs auftauchen. Das habe ich vorhin richtig verstanden, oder?
Nee. Also, die
dann
sollen
stellen Sie es bitte klar.
Mir ist der Streit, der Austausch auch total wichtig und ich finde es sowieso schade, dass in dieser dritten Welle, also feministischen Welle in Deutschland, viel zu wenig gestritten und sich ausgetauscht wird. Ich finde es aber auch wichtig, diese ältere Generation, was es ja auch ist, es ist auch ein Generationsding. Frau Kelleck ist wirklich so alt wie meine Mutter. Überhaupt nicht wertend gemeint.
Wertfrei gesagt,
das ist einfach eine andere Generation.
Ja, ist richtig.
Die halt bei manchen Diskursen halt mitzunehmen und halt auch klarzustellen, dass ich, und ich sag's nochmal, dass es nicht okay ist, von einem Thilo Sarrazin zitiert zu werden. Und darauf kann man aufpassen, Frau Kelleck. Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen ein paar Tipps im Nachhinein.
Es ist 10 Jahre her, aber Dankeschön.
Immerhin. 10 Jahre her. Also wir werden diese Diskussion, am Ende habe ich so fast schon versöhnliche Töne gehört, wir werden diese Diskussion natürlich nicht zu Ende führen können.
Konsens, so müssen wir das nennen, weil Versöhnung ist mir dann zu lieb und das hat dann mit Streitkultur nichts zu tun.
Genau, Bitchfight, so geht's. Wir machen jetzt gleich weiter, sobald der Livestream abgebrochen ist, gehen wir weiter in den Bitchfight. Es war natürlich nie der Anspruch, die Diskussion hier wirklich zu einem Ende zu führen. Ich glaube, es ist dennoch wichtig, dass wir sie immer wieder und immer wieder neu führen und ich sage ganz herzlichen Dank für Ihre Impulse, Necla Kelleck und Rehan Şahin. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.